Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast FAYO Health Up Your Life. Wir freuen uns, dich mit einer neuen Serie zu begrüßen. Diese Serie haben wir mal ganz spontan Psychotalk genannt, denn heute werden ich und die liebe Samira über das Thema Psyche und Gesundheit sprechen und was man eigentlich so, ja, psychologisch machen kann, was vielleicht uns alle so betrifft und was das Ganze eigentlich mit Gesundheit zu tun hat. Also, wir sprechen über ein Healthy Mindset und deswegen herzlich willkommen, liebe Samira, zu unserem Psychotalk.
Ja, vielen Dank, liebe Mira. Ich freue mich, dass wir heute ein bisschen mehr über unser Seelenleben sprechen.
Das freut mich auch, denn ich habe einige Fragen vorbereitet. Sehr gut. Denn ich möchte einfach dich auch an dieser Stelle mal vorstellen als Samira, die Psychologin.
Oh Gott.
Denn es geht über die FAYO-Inhalte Achtsamkeit und Psyche ja auch ein bisschen hinaus. Weil, was machst du eigentlich so sonst so neben unserem Herzensprojekt FAYO? Was machst du eigentlich?
Was mache ich so? Das ist eine gute Frage. Ich habe Psychologie studiert und bin seit Ende des Jahres, beziehungsweise Ende letzten Jahres, November, im Gesundheitszentrum bei der Petra, also Dr. Petra Bracht, mit der wir ja FAYO machen. Und durfte die Crew im Gesundheitszentrum unterstützen und bin dort jetzt dabei und mache Therapie mit meinen Klienten, / Patienten. Ich nenne sie lieber Klienten. Ich möchte sie nicht kranker machen, als sie, ja,
vielleicht. Und wie kann man sich das vorstellen? Also was bedeutet Therapie? Kann sich ja sicher jeder vorstellen oder hat bestimmt auch jeder so im Freundeskreis mal erlebt. Irgendjemand hat sicher Psychologie studiert. Das ist ja so ein ganz typisches Bachelor-Master-Studien-System.
Mittlerweile Bachelor-Master, ja? Genau. Früher war es Diplom.
Okay, und dann, wie geht es dann weiter in so einer Psychologielaufbahn? Das ist ein bisschen komplexer.
Ist relativ komplex und relativ anstrengend. Also wenn man sich überlegt, man möchte Psychologie studieren, sollte man grob die Richtung sich vorher überlegen, weil man kann natürlich Psychologie studieren. Es dauert mittlerweile Bachelor, Master 5 Jahre ungefähr. Danach ist man zwar Psychologe, aber man ist kein Psychotherapeut, was ich auch nicht bin. Also ich habe zwar einen klinischen Master gemacht, weil ich in die klinische Psychologie wollte und nicht in die Arbeits- und Wirtschaftspsychologie, was es hier natürlich auch noch gibt. Aber nach dem Studium ist man nicht direkt Psychotherapeut, was dann quasi nochmal eine Ausbildung ist in einem Verfahren. Dauert nochmal so circa 3 bis 5 Jahre, kostet eine ganze Stange Geld und danach ist man psychologischer Psychotherapeut und man darf mit Krankenkassen abrechnen. Das heißt, man hat eine Approbation.
Wow, das heißt, nach dem Master hat man eigentlich nichts? Oder man dürfte rein theoretisch…
Man darf Beratung machen. Beratung. Ne? Also ich darf jetzt auch nicht sagen, ich mache Psychotherapie. Ich kann es anders nennen, ne? Aber der… Ja, es ist ein schmaler Grat zwischen Therapie, Beratung, Coaching. Mittlerweile gibt es ja sehr, sehr viele verschiedene Formen von einer Arbeit im zwischenmenschlichen Bereich. Und ich habe mich nicht dafür entschlossen und gesagt, ich mache jetzt auch diese Ausbildung, weil ich mich auch nicht mit den Verfahren so identifizieren konnte und da auch viele Grenzen gesehen habe und habe ein anderes Verfahren gelernt und bilde mich auch immer noch weiter und macht da so ein bisschen mein eigenes Ding, muss ich ehrlich sagen.
Jetzt hast du das Wort Verfahren in den Mund genommen. Was für Verfahren gibt's denn da? Weil das ist ja schon so, dass man gerade in der letzten Zeit, zumindest mir persönlich geht es so, dass das Thema Psychologie oder auch Gesundheit ist Kopfsache immer häufiger hört und auch, dass viele Menschen auch irgendwie offener damit umgehen mittlerweile und es nicht mehr so ein Tabuthema ist, dass man sich da Hilfe holt, wenn man merkt, man kommt irgendwie an seine Grenzen. Und jetzt hast du ja so schön gesagt, da gibt es jetzt so Verfahren, so ganz klassische, kann man das so nennen. Und dann gibt es dann auch noch andere. Und was genau machst du jetzt da für ein Verfahren?
Okay, ich versuche es möglichst einfach zu strukturieren. Es gibt in Deutschland 3 Verfahren, die von den Krankenkassen auch angerechnet werden. Das ist einmal die Verhaltenstherapie, das ist die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und das ist die Analyse. So, das ist so die letzten 2 sind Richtung so Tiefenpsychologie, so eine Analyse ist Richtung Freud, das sagt den meisten ja was. Die Verhaltenstherapie ist eher mehr kognitiv Verhaltenstherapie, also was so ein bisschen mehr mit Methoden und ich sage ganz vorsichtig an der Oberfläche ist. Da, nicht, dass da jetzt ein paar Verhaltenstherapeuten aufschreien, aber es geht nicht ganz so tief eben wie bei der tiefen Psychologie.
Könnte man sagen, dass das eher so die schnellere Lösung ist?
Ja, es ist eher die schnellere Lösung. Also von den Krankenkassen wird da meistens, ich glaube, es sind zwischen 40 und 50 Stunden erstattet. Und bei der tiefenpsychologischen fundierten Psychotherapie sind es circa 100, bei der Analyse sind es 300 Stunden. Das geht dann aber auch 3 Jahre lang. Also es ist relativ unmodern, weil wer hat tatsächlich Zeit, sich 3-mal die Woche bei jemandem für 3 Jahre lang auf die Couch zu legen. Was nicht heißt, dass es nicht spannend ist, aber es sind so diese 3 relativ klassischen Verfahren, die von Krankenkassen angerechnet werden. Darüber hinaus gibt es noch die systemische Therapie, die mittlerweile auch auf dem Weg ist, auch anerkannt zu werden oder ist zu kurz davor, glaube ich. Und es gibt noch weitere Verfahren, wie die Gesprächstherapie nach Rogers und noch so ein paar Abzweigungen, die vor allem auch in Amerika sehr erfolgreich sind, sehr populär sind, in Deutschland noch nicht so häufig angewandt oder da fehlt teilweise auch so die wissenschaftliche oder die Empirie, ne, dass man das auch wirklich nachweisen konnte, dass da ein Benefit für den Menschen ist, deswegen wurde das nicht anerkannt, was nicht heißt, dass die nicht wirken oder nicht wirkungsvoll sind. Ist auch immer eine individuelle Sache natürlich.
Jetzt hast du ja da sehr viel Angebot beschrieben.
Genau, und jetzt komm, was mache ich eigentlich?
Ja, nee, also ich bin da einfach gerade super stutzig geworden, weil ich habe mich gefragt, wie soll denn da eigentlich der Patient oder der Klient noch durchblicken? Weil für mich war eigentlich ein Psychologe ein Psychologe und der hilft dir, wenn du Probleme hast, wenn du Dinge aufarbeiten möchtest aus der Vergangenheit oder auch akute Probleme in der Gegenwart, irgendwie Konflikte lösen möchtest, bis hin zu auch Paartherapien. Das habe ich dann halt auch immer so grob, das macht man halt auch bei so einem Psychologen irgendwie, ne? Und jetzt sagst du ja, da gibt es so unterschiedliche Methoden oder so Verfahren, wie man da vorgeht. Ja, super spannend, aber verwirrt mich auch irgendwie so ein bisschen, weil ich jetzt ja gar nicht wüsste, mit was ich zu wem eigentlich gehen soll. Wer sagt mir denn da, was das richtige Verfahren ist? Das ist super schwierig, oder?
Ja, ist relativ undurchsichtig tatsächlich. Also wenn man selbst für sich entschieden hat, man möchte sich Hilfe, Unterstützung holen, sollte man sich im Voraus auch ein bisschen damit auseinandersetzen, welche Verfahren gibt es und was kann man sich vorstellen. Und vor allem auch, in welcher Lebenssituation ist man gerade? Braucht man sehr akut schnell Hilfe? Dann ist die Verhaltenstherapie bestimmt im ersten Schritt sinnvoll.
Was wäre sowas Akutes? So Depressionen?
Genau,
oder?
Angststörungen, Panikattacken, Burnout, um erstmal wieder so aus dem Sumpf, sage ich mal, rauszukommen. Man bekommt sehr viele Strategien, Methoden an die Hand, wie man eben wieder selbst und selbstständiger leben kann und mit seiner Problematik umgehen kann. Und langfristig ist aber natürlich schon sinnvoll herauszufinden, warum hat man das denn überhaupt?
Ursachenforschung.
Richtig, also ein bisschen tiefer zu schauen, wo in der Kindheit ist es denn nun mal entstanden? So, also die ersten Jahre prägen uns nun mal am meisten. Ich glaube nicht, dass man wirklich wie in der Analyse sich dem komplett hingeben muss und durcharbeiten muss bis ins letzte kleine Detail. Aber auch zu schauen, Glaubenssätze, wo kommen die eigentlich her? Wo sind die entstanden und mit welchem Trauma sind die vielleicht verbunden? Also langfristig ist es natürlich schön, sich Hilfe zu holen, YouTube-Videos zu gucken. Es gibt ja mittlerweile ganz, ganz tolle Speaker, Coaches, was auch immer, die einem schon mal diese Reflexion erstmal näher bringen und zu schauen, okay, mit was habe ich es da eigentlich zu tun? Was sind das für Begriffe und wo fange ich da überhaupt an? Aber man kommt da auch irgendwann an seine Grenzen, wenn man eben merkt, okay, ich kann das alles reflektieren, ich weiß das und ich kann mir das irgendwie logisch erklären, warum ich eben so reagiere oder warum es mir so geht. Aber solange verschiedene Verhaltensweisen im Ursprung nicht aufgearbeitet worden sind, es ist langfristig ein bisschen schwierig für den einen oder anderen.
Also man merkt schon, dass du auf jeden Fall sehr stark dafür einstehst, dass man das Ganze am Ursprung packt.
Durchaus.
Und was genau ist jetzt dein Verfahren? Oder ja, wo hat es dich hingezogen oder was ist da auch dein Interesse? Wie arbeitest du?
Genau. Ich habe nach langer Suche ein Verfahren gefunden, was auf den Grundsätzen von der tiefen psychologischen fundierten Psychotherapie und auch der Analyse aufbaut. Also es viel nach Carl Gustav Jung zum Beispiel. Es geht viel um eine Unterbewusstseinsarbeit, also Bewusstseins- und Unterbewusstseinsarbeit. Das Verfahren nennt sich Psychobionik und auch konfrontative Psychotherapie. Das bedeutet, man konfrontiert sich selbst mit seinen inneren Anteilen, mit seinen Urbildern, mit seinen Mustern, Glaubenssätzen, den ganzen Strukturen, die man erlernt hat in seiner kompletten Laufbahn. Also wir gehen schon auch sehr gezielt, und das ist auch der Unterschied zu den klassischeren Verfahren, wir gehen sehr schnell gezielt voran, um zu schauen, welches Muster liegt denn hinter einer gewissen Verhaltensweise zum Beispiel.
Okay, das heißt, wie genau kann ich mir das jetzt vorstellen? Ich mache einen Termin bei dir, vielleicht an der Stelle auch nochmal kurz Werbung in eigener Sache. Vielleicht habt ihr das jetzt zu Beginn auch schon gehört. Die liebe Samira Knott findet ihr in Bad Homburg im Gesundheitszentrum von Liebscher und Bracht in der Kisselevstraße Nummer 10. Dort könnt ihr jederzeit anrufen und auch nach einem Termin, nach einem Erstgesprächstermin mit Samira fragen oder euch eben auch weitere Informationen holen, was man da so machen kann und wie man da ja so einen Zugang mal findet zu so einem Psychologie-Thema.
Ja, voll gerne. Genau, wenn jemand zu mir kommt, beginnt es erstmal mit einem Erstgespräch, so ein Anamnesegespräch. Die Person erzählt mir grob, was passiert gerade so im Leben, warum ist sie da? Also viele werden ja auch quasi von jemand anderem geschickt. Also das ist nicht komplett.
Also sie wissen eigentlich gar nicht, warum sie da sind.
Ja, irgendwas ist ist faul, ist irgendwie komisch. Also es sind teilweise Symptomatiken, die psychosomatisch sind. Also es ist ein körperliches Leiden, wofür aber keine Ursache gefunden werden konnte bisher. Viele Patienten mit viel Stress oder Angststörungen beziehungsweise es sind nicht immer direkt eine klassische Angststörung, so wie das auch klassifiziert wird. Ein anderes Thema, warum ich so diese klassischen Verfahren immer so ein bisschen schwierig finde, man wird sehr schnell in so eine Kategorie gesteckt. Viele Klienten, Patienten, wie auch immer, sind eher so im subklinischen Bereich. Also die erfüllen nicht die typische Depression, Angststörung, Panikattacke, wie auch immer, die in diesem ECD-10 drin ist. Das ist dieses internationale Klassifikationssystem, wo man halt quasi so seine Diagnose bekommt, wenn man verschiedene Kriterien erfüllt hat. So, und entsprechend bekommt man Medikation und so weiter. Und ja, die meisten, die jetzt bei mir bisher sind, sind da eher im subklinischen Bereich, wo ich jetzt nicht direkt sagen würde, das ist Diagnose XY. Und so sehe ich die Menschen aber auch nicht. Ich sehe die jetzt nicht in Diagnosen. Genau, und die sind beim Erstgespräch dann erstmal so allgemein, was passiert im Leben, was ist passiert, wo kommen sie her, wie sind die Familienverhältnisse. Und da bekomme ich meistens schon einen ganz guten Einblick, ja, in welchen Mustern, welchen Strukturen die Person lebt, welchen Anteile oder welcher Anteil am stärksten ausgeprägt ist, welcher vielleicht vernachlässigt wurde. Oft auch, also nicht nur Frauen, auch Männer, wo die Kinder aus dem Haus sind. Auf einmal merkt man so, hey, da ist ja doch noch was anderes, außer nur ich als Elternteil sich wiederfinden, zu sich selbst finden. Und aber auch viele Menschen, die ein gewisses Trauma mitbringen aus der Kindheit oder aus der Vergangenheit. Und dann, wenn sie möchten, wird dann ein zweiter Termin ausgemacht. Und in diesem Termin, das ist dann eine Doppelstunde, schauen wir uns dann die Problematik so ein bisschen genauer an. Und das geschieht dann, indem wir sich die Person hinlegt, weil im Liegen bekommt man einen besseren Zugang zu seinem Unterbewusstsein. Das kommt auch aus der Analyse, dieses Setting. Und wir durch eine Meditation so eine kleine Reise machen in die Innenwelt. Und
oh mein Gott, das ist ja super interessant. Okay, genau. Und das heißt, das ist sowas wie Hypnose oder wie kann man sich das vorstellen? Mhm. Weil so ein meditativer Zustand, ist das dann schon so, wie fühlt man sich da als Patient auf der Matte? Ist es dann schon so ein Schlafzustand oder kriegt man alles mit?
Nee,
man
bekommt alles mit. Es ist auch keine Hypnose.
Okay.
Es ist keine Hypnose, man bekommt alles mit, man ist komplett da, man ist mit mir im ständigen Dialog.
Das heißt, du stellst dann Fragen oder?
Nicht genau Fragen, ich stelle eher Fragen der Person und die stellt sich selbst die Fragen. So.
Okay, und dann sieht man Bilder oder beschreibt das oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, die Person, die dann liegt, ist eine sehr, sehr hohe Visualisierungsarbeit. Also man hat auch die Augen geschlossen, man ist quasi mit dem Blick nach innen bei sich und stellt sich Dinge vor, beziehungsweise es werden Bilder gesendet aus der Psyche und die werden eben von dieser Symbolebene auf die Erlebnisebene dann transformiert. Also man schaut, wenn sich zu einem bestimmten Thema die Psyche im Symbolraum jetzt als Beispiel auf eine gewisse Art und Weise zeigt, schauen wir dann im nächsten Schritt, wie passt es denn zur Erlebniswelt? Also was ist in der Vergangenheit passiert, damit sich oder wo man erklären kann, warum zeigt sich die Psyche jetzt so. Und das ist ganz spannend. Und wir schauen dann, okay, wo kommen die Muster her? Wer war da damals beteiligt? Man geht in die Konfrontation, man geht in die Dialoge mit den Menschen, die da beteiligt waren, um Dinge zu klären oder vielleicht sich von jemandem zu verabschieden, Dinge aufzulösen. Und so können alte Bilder transformiert werden und die Psyche wird dadurch quasi entspannt.
Wow, das heißt, also man hat nach dieser Art der Therapie dann eine Lösung so für sich oder?
Man kommt mehr in die Handlungskompetenz. Das ist eigentlich so das Hauptziel, weil in vielen verschiedenen Situationen im Leben, wenn wir in einer stressigen Situation sind zum Beispiel, handeln wir oft ja nicht als der autonome, erwachsene Mensch, der man ist, sondern man verfällt in so ein altes Alter oder ein altes Muster zurück, was in einem gewissen Alter entstanden ist. Zum Beispiel das störrische Kind, was aufgebracht ist und eigentlich wo eine ganz, ganz tiefe Verletzung dahinter steht. Oder wenn man schnell aggressiv wird oder früher hat man so gesagt, so die typischen Choleriker sind eigentlich sehr, sehr verlassene, ängstliche Kinder, die da drin stecken und die das irgendwie anders kompensieren. So gibt es da verschiedene Muster und man schaut dann, okay, wo ist es entstanden? Wie sieht das innere Kind aus? Wie geht's dem inneren Kind? Und das soll wieder in die Heilung sozusagen kommen. Also es soll erlöst werden. Dem inneren Kind muss es eigentlich gut gehen, genauso wie auch den anderen Anteilen, damit wir autonom als erwachsener Mensch handlungsfähig sind, beziehungsfähig sind und nicht immer wieder in so ein altes Muster und auch in ein altes Alter zurückfallen.
Das heißt, man legt sich in einer Doppelstunde dann bei dir hin und wird therapiert oder beziehungsweise therapiert sich ja irgendwie auch so ein bisschen selbst.
Genau,
ne?
Also es ist Hilfe zur Selbsthilfe. Also okay. Ich möchte auch meine Arbeit, die bestimmt auch wertvoll ist, aber gar nicht zu hoch stellen, weil das ist eigentlich das, was der Mensch da für sich tut. Und ich helfe dem Menschen, damit er sich selbst helfen kann.
Und ist es dann so, dass man nach dieser Doppelstunde dann fertig ist? Oder ist es jetzt zu naiv? Oder wie oft kommt man da so im Durchschnitt? Oder wie oft macht man sowas?
Ist sehr individuell. Ich empfehle schon mehrere Sitzungen zu machen. In einer Sitzung kann man nicht seine komplette Vergangenheit aufräumen. Natürlich je nach Symptomatik, Situation, Traumata, je nachdem, was da hochkommt, es ist unterschiedlich. Ich denke, so zwischen 6 und 10 ist eine gute Zahl, um schon sehr, sehr viel zu erreichen. Und dann ist es so ein bisschen individuell. zu sehen. Auch je nachdem, wie hoch der Leidensdruck ist. Und auch so ein bisschen zu schauen, okay, wie schnell kann sich auch was im Außen dann verändern. So.
Okay, und was sind jetzt so typische Verhaltensveränderungen oder Symptomatiken, sagt man das im Bereich Psychologie vielleicht ja auch, dass Menschen zu dir kommen? Also mit was klopfen die an deine Tür? So ganz grob gesagt, so ein paar Überschriften, wo man sich so ein bisschen mehr drunter vorstellen kann. Ist das jetzt sehr beziehungslastig, vergangenheitslastig, Traumata oder was haben die Leute da so, die da so zu dir kommen?
Das ist so ein buntes Potpourri.
So eine Minestrone.
So eine Minestrone. Es ist wirklich, ja, sehr, sehr heterogen. Von jung bis alt, jedes Geschlecht durchwachsen und eigentlich fast alles. Also von total ausgebrannt wegen des Jobs bis hin zu Beziehungskonflikten in der Partnerschaft, aber auch in der Familie generell. Emotionales Essen ist immer wieder ein Thema, also Gewichtsschwankungen, auch gar nicht jetzt Richtung Essstörung unbedingt, aber es ist halt, ne, so, das Essen ist immer so eine Sache, viele Ängste, Stimmungsschwankungen, Antriebslosigkeit, bis hin auch ja zu stärkeren Traumata wie Missbrauch oder Übergriff, häusliche Gewalt. Das ist nicht zu unterschätzen, dieses Thema, ja, da gibt's sehr viele Menschen, die darunter leiden oder gelitten haben. Genau.
Ja, und krasserweise, also das habe ich jetzt auch nur zufällig durch eine Bekannte mitbekommen, dass man das ja auch manchmal gar nicht mehr so richtig weiß, bis man sich dann damit beschäftigt. Und dass ja dann auch durch eine Therapie das Erinnerungsvermögen oder auch ja überhaupt dieses Erlebnis erst wieder zurückkommt. Also manchmal hat man ja auch innerlich etwas, was einen so ein bisschen blockiert, wo man aber nie so genau weiß, ist es jetzt irgendein Bild, was ich mir vorstelle aus der Kindheit, oder ist es tatsächlich so passiert? Und das finde ich auch total spannend. Also solche Dinge könnte man auch bei dir auflösen oder zumindest mal anschauen wahrscheinlich.
Auf jeden Fall. Also es kommen viele Menschen, die auch die was beschreiben, was sie kaum in Worte fassen können, dass sie sagen, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist komisch, aber ich weiß nicht, wo das herkommt. Oder seit einer gewissen Zeit habe ich immer wieder diesen einen Traum und ich weiß nicht, was es bedeutet, aber es belastet mich irgendwie. Also es ist immer auch so verbunden mit einem gewissen Leidensdruck, den die Menschen haben, dass irgendwas komisch ist und oft können sie es halt alleine eben nicht ergründen und suchen sich halt deswegen Hilfe. Und genau.
Und jetzt mal abgesehen vom Leidensdruck, ich bin ja der Meinung, dass eigentlich jeder Mensch mal, ja, zu dir kommen sollte. Ja. Auf jeden Fall unbedingt auch nur zu dir, nein, Quatsch. Oder sich zumindest mal damit auseinandersetzen sollte, wer man so ist oder gerade, das geht ja auch irgendwie einher mit dem Thema Achtsamkeit, wofür du ja auch total einstehst, weil das ist ja im Prinzip die Präventionsmaßnahme, die einen ja schon so ein bisschen in die Selbstverantwortung bringt, um genauer hinzuschauen. Ich bin bewusster mit dem, was ich tue oder auch wie mein Körper reagiert oder wie es mir überhaupt geht. Und ich verbinde mich mit mir selbst. Und dann kommen da ja auch immer mal wieder so Fragen auf, weil wenn man bewusster ist, dann ist man reflektierter und dann merkt man auch, okay, war jetzt gerade ganz komisch von mir, aber woher kommt das, dass ich gerade total ausflippe? Oder was hat mich jetzt gerade so getriggert, wenn mir jemand ein Kompliment macht und ich kann es überhaupt nicht annehmen und bin sofort ganz verstört, ne? Und wenn man, je achtsamer man wird, desto, ja, interessanter ist es dann auch zu schauen, woher das kommt. Und deswegen glaube ich eigentlich, dass jeder unbedingt auch mal zu einem Psychologen gehen sollte. Ich glaube, in den USA ist das ja auch ganz normal. Da ist das so, hier gehst du, ich war schon dreimal die Woche, ich habe drei verschiedene Therapeuten für dies und das und jenes. Und hier in Deutschland ist es noch so ein bisschen verpönt, ist viel Scham wahrscheinlich auch dabei, wenn man dann nicht in der Außenwelt wieder so perfekt, nee, bei mir läuft alles super, ich krieg alles hin, ich bin Mutter, Hausfrau, Karrierefrau und überhaupt nicht ausgebrannt. Und jetzt ist es ja so, dass vielleicht auch viele Zuhörer sich fragen, was sind denn so typische Anzeichen dafür, dass man auf jeden Fall demnächst mal jemanden aufsuchen sollte oder zumindest keine Angst haben sollte, dass das jetzt vielleicht zu früh oder was Falsches ist, weil eigentlich falsch machen kann man ja gar nichts.
Nee, auf gar keinen Fall. Man kann gar nichts falsch machen. Also was schwierig ist, wenn man einfach sagt, ich gehe jetzt zum Psychologen, ich weiß gar nicht warum, aber ich denke, es ist immer eine super gute Idee. Also man sollte sich so davor so ein bisschen mit sich beschäftigen, einfach in sich reinhören, vielleicht ein bisschen Literatur dazu lesen, ein paar Übungen vielleicht mal machen. Also es gibt ja auch andere tolle Podcasts, die zu sowas ja auch anregen, sich selbst näher zu kommen und mal so ein bisschen zu hinterfragen, so, na gut, wie komme ich eigentlich so durchs Leben? Wie zufrieden bin ich eigentlich? Bin ich ein glücklicher Mensch? Was ist für mich eigentlich Zufriedenheit? Was ist für mich Glück? Also so ein bisschen zu schauen, wo sind meine Ziele, wo will ich hin und bin ich da gerade auf einem guten Weg oder blockiere ich mich eigentlich seit Jahren selbst? Und das sind alles so Themenfelder, die auch eher Richtung Coaching gehen. Also es ist halt so ein bisschen auch so der Unterschied dann auch zu einer Psychotherapie oder auch zu einer tiefer gehenden Therapie, wobei man schon sagen kann, wenn man da auch dann in einem Coaching wirklich tiefer geht, hat es auch was Therapeutisches. Also es ist so ein fließender Übergang und je früher man sich damit beschäftigt, desto besser ist es eigentlich, weil sich dann erst gar nicht diese ja extrem Verhaltensweisen ja auch dann festsetzen können und man auch noch flexibler ist, je jünger man auch ist. Aber es ist nie zu spät, irgendwas zu verändern. Aber so typische, wie hast du gesagt, so Anzeichen, dass man merkt, man sollte zum Therapeuten vielleicht gehen. Ich glaube, das ist oft so eine innere Unruhe, die man vielleicht verspürt. Auf der einen Seite vorankommen zu wollen, aber es nicht alleine schafft. Also merkt, man hat zu wenig Antrieb, man nimmt sich Dinge vor, die man dann aber nicht schaffen kann. Häufig ist so ein Beispiel auch, irgendwelche Diäten zu starten und dann schafft man das aber nicht, dann ist man wieder enttäuscht und so weiter und so fort. Sowas ist immer ganz, ganz klassisch, aber auch zu schauen, okay, wie ist mein Schlaf eigentlich? Habe ich Ängste? Mit Sicherheit, wir haben alle irgendwo Ängste. Klassisch ist ja auch so die Verlustangst oder die Angst vorm Tod tatsächlich. Ein sehr krasses Tabuthema auch, womit sich junge Menschen auch nicht so beschäftigen. Und irgendwann kommt so ein bisschen so, oh Gott, das Leben ist ja doch vergänglich. Und wie geht man jetzt eigentlich damit um?
Viel auch wahrscheinlich Partnerschaft. Also da sehe ich jetzt in meinem Umfeld auch immer mal wieder so Konflikte hochkommen. Vielleicht auch, was würdest du sagen, wenn man irgendwie merkt, man ist besonders gereizt und aggressiv, dann oder man geht von 0 auf 100 an die Decke und weiß eigentlich gar nicht so genau selbst, warum.
Ja,
so.
Ja, auf jeden Fall. Also immer, wenn eigentlich wenn man so bemerkt, dass man sich selbst dann teilweise gar nicht mehr wiedererkennt in einer gewissen Situation und das spiegelt das Außen ja eigentlich ganz gut, wenn man Kommentare vom Partner, aber auch von der Familie bekommt, ne, und sich dann mal fragt, ist da vielleicht auch was dran eigentlich? Aber auch wenn man weiß, okay, die Schulzeit war schwierig, man wurde vielleicht gemobbt in der Schule und so weiter. Es sind so auch so alte Sachen, wenn man so zurückdenkt, so wie war eigentlich meine Kindheit? Hatte ich Schicksalsschläge vielleicht gehabt, die ich nicht aufgearbeitet habe, wo ich nicht damals wirklich getrauert habe? Immer so Live-Events.
Oder vielleicht typisch. Auch überhaupt, wie bin ich eigentlich aufgewachsen? War das wirklich die Bilderbuchfamilie? Mit Mutter, Vater, Kind, Bruder, Schwester oder schon wieder in Richtung Patchwork-Family oder wie war eigentlich die Beziehung meiner Eltern? Was habe ich da so mitbekommen?
Genau, was hat man gelernt?
Ja.
Also das ist ja schon, wir lernen ja einfach unglaublich viel in den ersten 7 Jahren vor allem. Das ist ja so die prägendste Zeit und natürlich lernen wir es von unseren Eltern und anderen nahestehenden Personen. Und da ist ganz spannend, war Mama da, war Papa da, so welches klassische Bild hat man vermittelt bekommen oder eher nicht klassisches Bild. Das ist immer so ganz spannend, sich solche Fragen zu stellen, weil das einem dann ganz oft dann aufzeigt, ach krass, ja, es macht Sinn, weil so läuft es auch irgendwie bei mir so ein bisschen. Bedeutet nicht, dass man dann in eine Therapie gehen muss, ja, aber
naja, aber wenn man das herausfinden möchte, ist ja eigentlich ganz spannend, weil genau. Wahrscheinlich kennt das ja jeder von uns. Der eine war immer so ein bisschen mehr Mama-Kind, der andere Papa-Kind und das hat ja auch irgendeinen Grund. Mhm. Und ja, nee, super spannend. Ich hoffe einfach, dass wir mit diesen Basic-Infos den einen oder anderen mal so ein bisschen aufklären konnten. Ja, ich finde, es ist ein super spannendes Thema. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr vielleicht heute auf Instagram vorbeischaut. Fayo_official. Das ist ja unser Instagram-Account für Fayo. Und dort findet ihr wie immer auch einen Post zu diesem heutigen Thema, unserem Psychotalk. Und jetzt ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass ihr da hingeht, weil nur so werden wir diese Serie weiter antreiben oder weiter besprechen. Mhm. Wir brauchen unbedingt euer Feedback, ob euch diese Psychologie-Themen interessieren oder ob ihr konkrete Themenvorschläge habt, Dinge, die euch persönlich beschäftigen oder wo ihr einfach wissen wollt, wie geht es eigentlich oder welche. Wir können auch super gerne über bestimmte Traumata oder vielleicht sogar Krankheiten mal sprechen, auch im Bereich Psychologie, denn ja, diese Themen sind wie alle Gesundheitsthemen immer ganzheitlich zu betrachten. Mhm. Es ist immer ein Anteil an Ernährung, immer ein Anteil an Bewegung und auch immer ein Anteil der Psyche dabei. Und wenn wir in all diesen drei Bereichen gut aufgestellt sind und auf uns Acht geben, dann steht einem gesunden und glücklichen Leben nichts mehr im Wege. Also bitte unbedingt vorbeischauen und kommentieren und Fragen stellen. Wir freuen uns total.
Total, ja.
Weil wir würden diesen Kaffeeplausch gerne weiter betreiben. Und wir hoffen auch sehr, dass euch die Einführung in diesen Psychotalk gefallen hat.
Ja, das hoffe ich auch. Ich hoffe, ich konnte deine Fragen gut beantworten.
Ja, und total
spannend.
Ich freue
mich, wenn da noch mehr Fragen kommen. Je gezielter, desto besser. Und freue mich, wenn wir dann das nächste Mal über ein anderes Thema sprechen.
Ich freue mich auch. Ich bin gespannt auf die Themenvorschläge oder überhaupt, ob ich das überhaupt interessiert. Und deswegen einfach bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, weil hören werdet ihr auf jeden Fall von uns mit diversen anderen Gesundheitsthemen. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die schönen Fragen, liebe Mira.
Danke dir. Tschüss.
Tschüss.